Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Der Mann, der gestern mutmaßlich versucht hat, in eine Synagoge einzudringen, der zwei Menschen ermordet und der mehrere Menschen verletzt hat, der hat Dokumente wohl hochgeladen ins Netz, die kursieren in verschiedenen Formen, in denen er sich mit anderen Rechtsextremen wohl austauschen wollte. Also das scheint sehr naheliegend, dass diese Dokumente tatsächlich vom Täter stammen, denn es werden da ausführlich die Waffen und die Ausrüstung dargestellt, die der Rechtsextremist bei dem Angriff bei sich führte. Es steht darin unter anderem, dass er zunächst eine Moschee oder ein linkes Kulturzentrum angreifen wollte, sich dann aber doch für eine Synagoge entschieden hat. Am Telefon ist der Journalist Thoralf Staudt. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Rechtsextremismus in Deutschland. Herr Staudt, was für ein Bild haben Sie von dem Festgenommenen nach allem, was bisher über ihn bekannt ist?
Naja, die von Ihnen erwähnten Selbstbezichtigungen, also zum einen das Video, was er während der Tat gefilmt hat, als auch dieses Pamphlet, was er offenbar ins Netz gestellt hat, die zeigen sehr deutlich, dass das Motiv für diese Tat ein ganz klassisch rechtsextremistisches ist, nämlich die Juden oder den Juden, wie es in der Szene heißt, zu treffen, der in rechtsextremistischen oder rechtspopulistischen Verschwörungstheorien hinter, salopp gesagt, allem Bösen auf der Welt steht. Also die Juden werden verantwortlich gemacht für alles Mögliche und deshalb wollte er ganz offensichtlich an dem höchsten Feiertag des Judentums die Juden in seiner Nähe, in seiner Nachbarschaft in Halle treffen. Das ist ein klassisch rechtsextremes Motiv. Es kommen dann bei ihm noch andere Sachen dazu, eben dieses losgezogen sein und seine Tat im Netz zu streamen. Das ist was Neues, das erinnert an die Szene der Online-Gamer, also der Online-Spieler. Also das ist schon ein Typus, ein neuer Tätertypus, aber das Motiv ist ein eindeutiges rechtsterroristisches.
Bleiben wir kurz beim Motiv und bei den Begründungen, die da unter anderem von ihm zu hören sind, auch in diesem Video, was Sie gerade schon beschrieben haben. Er sagt ja da unter anderem, oder andersrum, er mixt da ja tatsächlich alles zusammen, also Antisemitismus, Rassismus, auch Frauenfeindlichkeit und landet dann eben am Ende beim Zitat, dem Juden, der schlussendlich für alles verantwortlich sei. Dieses Weltbild, ist das auch typisch für den Rechtsextremismus, dass das alles zusammengehört?
Ja, ja, das ist sozusagen ein Kern auch der Attraktivität von Rechtsextremismus für Leute, die ihm anhängen. Man glaubt, durch diese Ideologie, durch die Verschwörungstheorien eine Erklärung für alles zu haben. Man denkt, ach, die anderen sind blöd, die anderen sind dumm, die durchschauen nicht, was in der Welt lang geht. Ich allerdings, ich weiß es. Und dadurch kann man sich selbst erheben. Und man bekommt in einer ja zugegeben immer komplexer werdenden Welt, bekommt man plötzlich einen ganz einfachen Fahrplan. Und man weiß genau, man glaubt zu wissen genau, wie es lang geht und hat dadurch dann eben auch einfache Schuldige, einfache Feinde. Und dass dieses Weltbild so attraktiv ist, naja, das zeigt nicht nur dieser Rechtsterrorist, sondern das sieht man ja auch in anderen rechtspopulistischen Propagandaversuchen. Aktuell ist George Soros, dieser jüdische Philanthrop, ja für viele Rechtspopulisten die Quelle alles Bösen auf der Welt. Und dieses die Schuld beim Juden zu sehen, beim ewigen Juden, das reicht bis weit in die AfD hinein.
Die AfD hat sich ja heute nochmal verteidigt gegen diesen Vorwurf, der unter anderem von Bayerns Innenminister gekommen ist. Joachim Herrmann hat gesagt, das sind geistige Brandstifter. Der AfD-Chef Jörg Meuthen hat gesagt, wir haben damit nichts zu tun, wir wollen jüdisches Leben schützen. Aber Sie sind tatsächlich auch der Auffassung, dass wir dann eher bei Joachim Herrmann richtig liegen?
Absolut. Diese Verteidigung aus der AfD-Spitze jetzt, die kommen mir scheinheilig vor, denn gerade Jörg Meuthen hat in Baden-Württemberg im Landtag eine Konfrontation gehabt mit einem eindeutig antisemitischen Abgeordneten Gedeon, der da Pamphlete veröffentlicht hat und da hat er laviert. Da hat er nicht klar gesagt, dass sowas in der AfD keinen Platz hat. Die AfD versucht was ganz Perfides. Sie versucht, den Antisemitismus für sich zu nutzen. Sie adressiert oder sie fokussiert auf den Antisemitismus unter Muslimen, den es ja auch gibt. um sich dadurch zu entschuldigen, um zu sagen, dort ist der Antisemitismus unter den Muslimen, wir selber seien die Schützer des jüdischen Lebens in Deutschland. Aber wenn man sich die Erklärungen ganz genau anschaut, dann ist das schon eine ziemliche Steinheiligkeit. Das geht damit los, dass man sich dort gegen Gewalt allgemein wehrt oder gegen Extremismus aus jeder Richtung. Ich habe bisher kein AfD-Statement gesehen, was eindeutig gegen Rechtsextremismus sich wendet. Und Rechtsextremismus ist das Motiv, was wir hier haben. Das ist nicht irgendein Gewalttäter oder irgendeine Art von irgendeinem Extremismus, sondern Rechtsextremismus. Und solange die AfD die Worte Rechtsextremismus und Rassismus nicht in den Mund nimmt, finde ich das sehr bezeichnend.
Verschwimmen die Grenzen zwischen Rechts und Rechtsextrem?
Jein. Also wir sehen gerade oder eigentlich schon seit dem Mordanschlag auf den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, dass auch unter den demokratischen Rechten und der Konservativen klar wird, womit wir es hier zu tun haben, nämlich mit einem wirklich gewalttätigen terroristischen Rand des politischen Spektrums. Also ich sag mal, unter den demokratischen Rechten sehe ich keine Grauzonen. Aber natürlich gibt es Leute, die sich selber auch als rechts oder konservativ bezeichnen, die aber eben tatsächlich nicht sehen, wo die Grenze ist. In der AfD, um nochmal die Partei zu nennen, ist das ganz deutlich. Die tun so, als seien sie nur rechts, als seien sie konservativ. Aber das, was sie dann unter diesem Label verbreiten, das sind eindeutig nationalistische, das sind rechtsextreme, rechtspopulistische Einstellungen. Da findet schon eine Verwischung der Begriffe statt.
Herr Staudt, wir haben eingangs gesagt, dass ja die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von einem Einzeltäter gesprochen hat. Sie haben jetzt gesagt, unter anderem dieses Video, das da gestreamt worden ist von dem Mann, ist ja in so einer Art Videospielmanier tatsächlich an die breite Öffentlichkeit gegangen. Das war zumindest sein Versuch, das zu tun. Kann man eigentlich noch von einem Einzeltäter sprechen in der digitalisierten Welt?
Ach ja, dieses Wort Einzeltäter, es ist irreführend. Also natürlich hat der mutmaßliche Täter, so zeigen es seine Videoaufzeichnungen, er hat allein gehandelt. Aber das Wort Einzeltäter suggeriert ja mehr als nur, dass jemand alleine unterwegs war in diesem Auto, sondern es suggeriert, dass jemand ein Einzelner sei. Und das ist eben nicht der Fall. Er ist ein einzelner Täter, aber er ist eingebettet in eine große Ideologie, in eine breite Szene. Er ist ein typischer, muss man sagen, Rechtsterrorist, denn dieses als Einzelner losziehen, die sogenannte Leaderless Resistance, also der führerlose Widerstand, ist seit vielen, vielen Jahren in der rechtsextremen Szene ein verbreiteter Strategiebegriff. Es ist sozusagen ein Prototyp des Rechtsterroristen, dass er alleine unterwegs ist. In Deutschland denkt man aus den 70er Jahren immer noch bei Terrorismus eher an Linksterrorismus, an die RAF mit ja tatsächlich festen Strukturen, einer breiten Unterstützerschaft und einer Kommandoebene. Und es wird immer auch von Sicherheitsbehörden lange Zeit nach so einer braunen RAF gesucht. Und da sucht man was Falsches. Terrorismus von rechts sieht anders aus und sieht eben genau so aus, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Also die Rede von Einzeltätern, die führt sehr in die Irre.
Thoralf Staudt über den Rechtsterroristen, der gestern versucht hat, in eine Synagoge einzudringen und der zwei Menschen ermordet hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.